Vierter Mose. Machen wir ein bisschen einen Rückblick. Ersten Buch Mose, das war das Buch der Anfänge. Dort haben wir die Anfänge von allem gesehen eigentlich. Auch die Anfänge, die Wurzel der Nation Israel. Wir haben gesehen, wie der Herr sich ein Volk erwählt hat, als lebendiges Beispiel für uns im Neuen Testament. Erinnert euch daran, dass das Alte Testament wie ein Schauspiel ist für uns, was wir betrachten können, um geistliche Prinzipien zu lernen, die geistliche Prinzipien im Neuen Testament illustrieren. Und so hat sich der Herr dieses Volk Israel erwählt als Vorbild für uns, dass wir davon lernen dürfen. Und der Herr hat Abraham herausgerufen und hat ihm gesagt, in deiner Nachkommenschaft, ich werde dir Nachkommen geben, so zahlreich wie der Sand am Strand, zahlreich wie die Sterne. Und er hat ihm auch gesagt, in dir, in deinem Nachkommen werde ich segnen alle Geschlechter. Und dann diese Verheißung hat sich erfüllt in Isaak, dem Sohn Abrahams, den er noch in seinem späten Alter bekommen hat, in seinem hohen Alter. Und dann wissen wir, die der eine Sohn von Isaak war der Jakob, und Jakob hatte 12 Söhne und die wurden zu den 12 Stämmen Israels. Und dann hat der Herr die Israeliten 400 Jahre lang nach Ägypten geführt, in die Gefangenschaft dort. Und da lesen wir im zweiten Mose drüben. Im zweiten Mose können wir lernen, wie dort in Ägypten eine jüdische Nation entstanden ist. Ursprünglich sind 70 Menschen, diese Familie von 70 Personen ist nach Ägypten gezogen und hat sich dort schnell vermehrt. Und dann ist eine Nation von 2 bis 3 Millionen Menschen aus Ägypten ausgezogen und wurde von Gott geführt, von Gott versorgt, von Gott beschützt. Israel wurde befreit aus der Sklaverei in Ägypten, befreit zu einer Bundesbeziehung mit Gott. Im dritten Monat nach dem Auszug ist das Volk Israel an den Berg Sinai gekommen und dort hat Gott ihnen das Gesetz gegeben. Und da sehen wir, wie die Religion von Israel entstanden ist. Wir haben im zweiten Mose auch gelernt, wie Gott genaue Anweisungen gegeben hat, ein Heiligtum zu bauen. Sozusagen einen Treffpunkt mit dem Volk. Dieses Zelt, dieses Bundeszelt, haben wir schon alles studiert. Wer es nicht mitgekriegt habt, ihr könnt die Kassetten bestellen. Und 11 Monate lang war Israel dort am Berg Sinai. Und dann haben wir das dritte Buch Mose studiert. Das dritte Buch Mose war vor allem ein Handbuch für Priester. Das Thema vom dritten Buch Mose ist Heiligkeit. Der erste Teil war davon, wie wir in Beziehung mit Gott kommen können. Wie wir heilig, wie wir annehmbar vor ihm werden können. Unsere Position vor Gott. Und wir haben gelernt, das kann nur durch Opfer passieren. Und all diese Opfer sprechen natürlich von dem einen Opfer, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Nur so können wir heilig werden in Jesus, durch sein Werk für uns. Und der zweite Teil von Heiligkeit, das war der zweite Teil des Buches, ist heiliges Leben. Wie Menschen, die jetzt in Beziehung zu Gott stehen, die durch Opfer in Beziehung mit Gott gekommen sind, wie solche Menschen leben sollen in Beziehung mit ihm. Und Gott bereitet sein Volk vor, das verheißene Land einzunehmen. Er hat ihnen das Gesetz gegeben, den Bund gegeben. Sie haben Gott angebetet im dritten Mose. Und das ist der Schlüssel, wirklich. Das ist die erste Priorität in unserem Leben, dass wir Gott anbeten. Aber jetzt kommt die Zeit, wo sie das verheißene Land einnehmen sollen. Und dasselbe gilt auch in unserem Leben. Der Herr hat uns errettet. Und das Wichtigste für uns ist die Anbetung, diese Beziehung mit Jesus jeden Tag, dass wir ihn zum Höchsten machen in unserem Leben. Aber dann gilt es auch, Land einzunehmen. Im Epheserbrief, im Kapitel 2, im Vers 10, spricht der Herr davon, dass er Werke für uns hat, schon im Vorhinein bereitet, dass wir in ihnen wandeln sollen. Es geht darum, ein siegreiches Leben zu führen in Jesus, dass wir diese himmlische Waffenrüstung anlegen, von der wir im Epheserbrief im Kapitel 6 lernen, dass wir Land einnehmen, Menschen für Jesus gewinnen, Es wird einen Unterschied machen in dieser Welt. Und darum geht es im 4. Mose, zumindest im ersten Teil. In den ersten 10 Kapiteln geht es darum, dass Gott sein Volk trainiert zum Kampf. Da sehen wir die Organisation des Volkes und die praktische Vorbereitung jetzt zur Eroberung des verheißenen Landes. Das verheißene Land war wunderbar. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. War ein gutes Land. Das Land des Segens, es war paradiesisch. Wie auch unser neues Leben, das wir in Jesus Christus haben. Aber dieses verheißene Land bringt auch die Notwendigkeit mit sich, zu kämpfen. Und Gott trainiert hier sein Volk. Er trainiert eine undisziplinierte Truppe, so einen wilden Haufen von Exklaven und bereitet sie auf den Krieg vor. Das ist ein Buch von militärischem Training, was wir hier sehen. 4. Mose ist auch das Buch der Wanderung in der Wüste. Der ursprüngliche hebräische Titel bedeutet so viel wie in der Wüste. Das verheißene Land ist ein Land des Sieges, für uns bildlich gesehen unser siegreiches Leben in Jesus. Aber die Wüste, das ist der Ort, wo wir lernen zu kämpfen und auf Gott zu vertrauen und Gott zu gehorchen. Und das ist was, was wir alle erleben werden in unserem Leben, früher oder später. Wir alle gehen durch Wüstenzeiten in unserem Leben durch trockene Zeiten, durch Zeiten, wo es schwierig ist. Und das sind die Zeiten, in denen wir reifen. Das sind die Zeiten, in denen wir lernen zu kämpfen, in denen wir diszipliniert werden. Aber die Wüste war nicht das Ziel für das Volk Israel. Und so auch in unserem Leben. Diese Wüstenzeiten sind nicht das Ziel. Das Ziel war das verheißene Land für unser siegreiche Leben in Christus. Die Wüste war eigentlich nur ein Ort zum Durchziehen, nicht ein Ort zum Leben. Und in unserem Leben, diese Wüstenerfahrungen sollten eigentlich auch nur vorübergehende Erfahrungen sein. Okay, Organisation des Volkes und Unterweisung des Volkes. Wir sehen das in den ersten 10 Kapiteln. Und das hat ungefähr 20 Tage gedauert, wenn wir im Kapitel 10 nachlesen und das mit Kapitel 1, Vers 1 vergleichen. Und dann gab es noch eine Zeit lang von praktischem Training, wo sie das dann umsetzen mussten. Sie wirklich Gott gehorcht haben und Gott gefolgt sind. Wenn er gesagt hat, zieht weiter, dass sie weitergezogen sind. Wenn er gesagt hat, lagert, dass sie gelagert sind. Und so diese Vorbereitungszeit war vielleicht insgesamt so eine Zeit von 50 Tagen in etwa. Und dann sollte das Volk vom Berg Sinai ins verheißene Land ziehen. Und vom Sinai bis nach Kadesh, was an der Grenze war zum verheißenen Land, das war eine Tagesreise von 11 Tagen. Also nicht mal so weit. 5. Mose lernen wir davon. Kapitel 1, Vers 2. Aber wie wir wahrscheinlich alle schon wissen, aus dieser kurzen Reise von 11 Tagen ist ein Umherirren, ein Aufenthalt in der Wüste von fast 39 Jahren geworden. Die Rabbis nennen das 4. Buch Mose auch das Buch des Murrens. Das ist auch eine Lektion, die wir lernen. Es zeigt uns die Konsequenz von Rebellion. Was war der Grund, warum das Volk Israel 39 Jahre mit der Vorbereitungszeit am Sinai 40 Jahre in der Wüste war, statt ein Jahr Vorbereitung und 11 Tage Wanderung? Grund war Unglaube und Rebellion gegen Gott. Und auch das sehen wir im 4. Mose. Es beinhaltet die Geschichte einer langen Züchtigung infolge von Ungehorsam und Unglauben. Und diese rebellischen Kinder Israels, die konnten nicht in das verheißene Land einziehen. Glaube und Gehorsam, Glaube an Gottes Verheißungen, das ist der Schlüssel in unserem Leben, dass wir Gottes Sieg erfahren können und Gottes Segen in unserem Leben. Wir alle werden Wüstenzeiten erleben. Das Volk wäre so und so durch die Wüste gezogen. Wenn es gehorsam gewesen wäre, 11 Tage, weil sie ungehorsam waren, hat es 39 Jahre gedauert. Und wir können unsere Wüstenzeiten durch Ungehorsam und durch Unglauben verlängern. Mangel an Vertrauen in Gottes Plan, das kann seinen Plan behindern oder ein bisschen verzögern, das, was Gott in unserem Leben tun will. Wir werden im Laufe unseres Studiums durch dieses Buch noch mehr darüber sprechen, wenn wir bei diesen Stellen da vorbeikommen. Kurzen Überblick. Die ersten 14 Kapitel können wir grob sagen, das ist die alte Generation, die von Sinai bis nach Kadesh gekommen ist. Und dann am Ende lesen wir natürlich, dass sie rebelliert haben und durch Unglauben nicht eingehen konnten in das verheißene Land. Und dann die Kapitel 15 bis 20 sehen wir diese Wanderung in der Wüste, Gottes Züchtigung. Gott hat gesagt, ihr müsst so lange in der Wüste ziehen, bis diese Generation, die ungläubig war und ungehorsam war, ausgestorben war. Und dann von Kapitel 21 bis 36 sehen wir die neue Generation, die dann von Kadesh einzieht in das verheißene Land, bis nach Moab. Dritter Name, wie das vierte Buch Mose gern bezeichnet wird, es wird auch oft Numeri genannt. Numeri von Zählen. Wir sehen zwei Volkszählungen im vierten Mose. Zu einer kommen wir heute, beginnt im Kapitel 1, und die zweite am Ende. Oder nicht am Ende, aber die neue Generation im Kapitel 26. Eine alte Generation wird gezählt und dann die neue Generation wird gezählt. Soweit eine kurze Einführung. Beginnen wir zu lesen im Vers 1. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, im Zelt der Begegnung, am ersten Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Und sprach, nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf nach ihren Sippen, nach ihren Köpfen. Von 20 Jahren an und darüber jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heeresverbänden, du und Aaron. Und je ein Mann für jeden Stamm soll bei euch sein, ein Mann, der das Haupt von seinem Vaterhaus ist. Beginnt hier mit der Musterung der wehrfähigen Männer. Na, bevor sie in den Kampf ziehen, müssen sie sich erstmal organisieren. Werden die Wehrfähigen gemustert, die zwischen 20 und 50 Jahren alt sind. Bevor wir in den Kampf ziehen, müssen wir uns organisieren, müssen wir uns disziplinieren. Das ist eine Art Bestandsaufnahme hier. Müssen mal gucken, okay, wie sieht's aus, wie viele Krieger stehen uns zur Verfügung. Ist auch gut für uns, dass wir uns ab und zu Zeit nehmen in unserem Leben, wo wir eine geistliche Bestandsaufnahme machen. Und wir den Herrn fragen, Herr, wo stehe ich geistlich? Wie läuft's bei mir? Gibt's Bereiche in meinem Leben, wo ich diszipliniert werden muss? Gibt's Bereiche in meinem Leben, an denen du arbeiten willst? Es ist nicht gut, wenn wir unvorbereitet in geistliche Kämpfe reinziehen. Vers 4, hier haben wir gesehen, dass je ein Leiter aus den 12 Stämmen, die das Volk Israel mitgemustert hat, mit Aaron und Mose. Volk Israel waren 12 Stämme. Israel oder Jakob hatte 12 Söhne. Und dann sehen wir, dass die beiden Söhne von Josef, der Ephraim und Manasse, dazugerechnet wurden zu diesen 12 Stämmen. Also in Wirklichkeit haben wir 13 Stämme, weil Mose aufgegangen ist in seinen beiden Söhnen. Aber hier werden 12 Stämme gemustert. Wir werden gleich sehen, warum. Der Stamm Levi, der ist nicht in den Krieg gezogen. Für den hatte Gott andere Aufgaben. Organisation, Leiterschaft sehen wir hier. Gott ist ein Gott der Ordnung, kein Gott der Unordnung. Und so ist es auch für uns. Wir sind alle eingeordnet in Gottes Armee. Wir sollen alle untergeordnet sein. Diese freischwebenden Christen, die sagen, ah, ich brauche keine Gemeinschaft, ich brauche keine Gemeinde. Na, wem bist du verantwortlich? Ah, ich bin Gott direkt und ich brauche niemanden. Das ist nicht wirklich biblisch. Gott ist ein Gott der Ordnung. Der Herr sagt uns im Hebräerbrief, wir sollen nicht die Zusammenkünfte verlassen. In den Versen 5 bis 15 werden dann diese Namen aufgezählt, dieser Leiter, dieser Oberhäupter aus den 12 Stämmen. Interessant ist das Oberhaupt des Stammes Juda, der Nachschon, den sehen wir wieder im Stammbaum von Jesus, im Matthäus-Evangelium im Kapitel 1, im Vers 4. Sonst könnt ihr euch die selber durchlesen. Wir lesen weiter im Vers 16. Das sind die Berufenen der Gemeinde, die Fürsten der Stämme ihrer Väter. Sie waren die Häupter der Tausendschaften Israels. Also der Herr hat die Armee in kleinere Einheiten unterteilt. Und das ist notwendig, um effizient und effektiv zu sein. Vers 17, und Mose und Aaron nahmen diese mit Namen bezeichneten Männer und sie versammelten die ganze Gemeinde am ersten Tag des zweiten Monats. Und sie ließen sich in die Geburtsverzeichnisse eintragen nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen von 20 Jahren an und darüber, nach ihrer Kopfzahl. So wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und so musterte er sie in der Wüste Sinai. Gott hat die Männer nach ihren Familien, nach ihren Stämmen gezählt. Dieses Volk war um die Familien herum aufgebaut. Und die Stärke des Volkes wurde bestimmt durch die Stärke der Familien. Ist heute noch genauso. Eine Gemeinde ist nur so stark wie die Einzelnen und besonders wie die Familien in der Gemeinde. Vielleicht ist es für die, die Familie haben, eine Zeit, Inventur zu halten über ihre Familie. Den Herrn zu fragen, wie sieht's aus? Ist unsere Familie stark? Ist sie auf den Herrn ausgerichtet? Versammeln wir uns gemeinsam um den Herrn. Beten wir miteinander. Lesen wir gemeinsam in seinem Wort. Und vielleicht ist es ein Anstoß vom Herrn, Ordnung zu machen, vielleicht Prioritäten zu ändern. Vers 20. Da waren die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, ihre Geschlechterfolge nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, nach ihrer Kopfzahl, alles Männliche von 20 Jahren an und darüber, jeder, der mit dem Heer auszog, ihre Gemusterten vom Stamm Ruben waren 46.500. Dann Vers 22 von den Söhnen Simeons, die Zahl im Vers 23, die waren 59.300, Vers 24 die Söhne Gads, Vers 25 waren 45.650, Vers 26 die Söhne Judas, Vers 27 die waren 74.600, die Gemusterten vom Stamm Issachar im Vers 28 waren im Vers 29 54.400, dann haben wir Sebulon im Vers 30, im Vers 31 57.400, von den Söhnen Josefs, wie gesagt, der Stamm Josef, es sind seine beiden Söhne aufgegangen, von den Söhnen Ephraims, die waren im Vers 32 40.500, die Söhne Manasses, Vers 35 32.200, Vers 36 von den Söhnen Benjamins, Vers 37 35.400, von den Söhnen Dans im Vers 38, die waren 62.700, Vers 39, von den Söhnen Asseas, Vers 41, 41.500, Söhne Naphtalis, Vers 43, 53.400, Vers 44, das sind die Gemusterten, die Mose musterte, zusammen mit Aaron und den Fürsten Israels, den 12 Männern je ein Mann für sein Vaterhaus. Und es waren alle Gemusterten der Söhne Israel nach ihren Vaterhäusern, von 20 Jahren an und darüber, jeder, der mit dem Heer auszog in Israel. Es waren alle Gemusterten 603.550. Das ist eine ganz gute Zahl. Also wenn wir damit dazu rechnen, dass der Stamm Levi nicht gemustert wurde und alle Frauen und Alten und Kinder, kann man ungefähr schätzen, dass es so um die 2 bis 3 Millionen stark war, dieses Volk. Vers 46, die aber Leviten waren nach dem Stamm ihrer Väter, wurden nicht unter ihnen gemustert. Für die Leviten hatte der Herr andere Aufgaben, nämlich das Heiligtum. Wie gesagt, ihr erinnert euch dran, das Heiligtum war dieses Zelt, dieses Bundeszelt mit diesen unterschiedlichen Einrichtungsgegenständen, die sie genau anfertigen mussten, nach der Vorlage, die ihnen der Herr gegeben hat. Und es war der Treffpunkt Gottes mit seinem Volk. Ich meine, Gott ist allgegenwärtig, er ist überall. Er hat gesagt, hey, dort werde ich mich mit euch treffen. Und es war der Ort, wo seine Gegenwart, wo seine Herrlichkeit sichtbar geworden ist. Da war diese Feuersäule über dem Allerheiligsten. Gottes Gegenwart war sichtbar mitten unter seinem Volk. Vers 47, die Leviten aber nach dem Stamm ihrer Väter wurden nicht unter ihnen gemustert. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nur den Stamm Levi sollst du nicht mustern und ihre Summe nicht aufnehmen unter den Söhnen Israel, sondern setze du die Leviten als Aufseher ein über die Wohnung des Zeugnisses und über all ihr Gerät und über alles, was zu ihr gehört, also die Aufsicht über das Heiligtum. Sie sollen die Wohnung und all ihr Gerät tragen und sie sollen sie bedienen und sich rings um die Wohnung herum lagern. Und wenn die Wohnung aufbricht, sollen die Leviten sie abbauen. Und wenn die Wohnung sich lagert, sollen die Leviten sie aufrichten. Der Fremde aber, der sich ihr nähert, soll getötet werden. Vers 52, und die Söhne Israel sollen sich lagern, jeder an seinem Lagerplatz und jeder bis seinem Feldzeichen nach ihren Heeresverbänden. Die Leviten aber sollen rings um die Wohnung des Zeugnisses herum lagern, damit nicht ein Zorn über die Gemeinde der Söhne Israels komme, und die Leviten sollen den Dienst an der Wohnung des Zeugnisses versehen. Und die Söhne Israel taten nach allem, was der Herr dem Mose befohlen hatte, so taten sie es. Also die Leviten sollten ganz innen wohnen um das Heiligtum herum. Die, die im Heiligtum gedient haben, die durften am nächsten wohnen. Die, die dem Herrn gedient haben, die durften seine Herrlichkeit erfahren. Die durften am nächsten sein dort bei seiner Herrlichkeit. Und so ist es auch heute noch, ist ein Prinzip. Das ist der Ort, wo wir den Herrn erfahren, wenn wir ihm dienen. Weiß nicht, in der Familie, den Kindern oder im Kinderdienst, in der Gemeinde oder vielleicht ist Gebet dein Dienst, den der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir dem Herrn dienen können. Ich denke, wir alle haben das erfahren. Dort ist, wo wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Dort ist, wo wir seine Wunder erleben. Wenn wir verfügbar für ihn sind. Und wenn wir Schritte rausmachen und beginnen, in seinem Namen zu dienen. Jesus hat gesagt, mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Und es wird euch hinzugefügt werden. Kapitel 2. Wir rasen heute durchs Alte Testament. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, die Söhne Israel sollen sich so lagern, jeder bei seiner Abteilung, bei dem Zeichen ihrer Vaterhäuser, rings um das Zelt der Begegnung her, jeweils gegenüber sollen sie lagern. Sagt ihnen die Art und Weise, wie sie lagern sollen. Und zwar rings um das Zelt der Begegnung, um die Wohnung des Herrn herum. Gott war im Zentrum dieses Volkes. Und so soll es auch bei uns sein, für uns als Gemeinde. Gott soll unser Zentrum sein, um dem wir uns versammeln. So soll es sein in unseren Familien, dass er das Zentrum ist. So soll es sein in unserer Gesellschaft, dass Gott im Zentrum ist. Nation, in der die auf Gott ausgerichtet ist, ist eine gesegnete Nation. Natürlich auch für unser persönliches Leben. Das ist der Schlüssel, dass wir Gott im Zentrum haben. Ist Jesus im Zentrum deines Lebens? Wofür lebst du? Was motiviert dich? Was interessiert dich? In was investierst du? Ist es Jesus oder ist es was anderes? Vielleicht du selbst oder deine Hobbys oder was immer. Wenn es immer irgendwas anderes ist, um das sich unser Leben dreht, dann ist es ein Götze. Und die Bibel sagt uns, unsere Götzen werden uns zerstören. Letztendlich. Aber der Schlüssel für ein siegreiches Leben ist, dass wir uns um Jesus drehen. Hey, mach ihn zum Zentrum deines Lebens. Und mach ihn zum Zentrum deiner Familie oder deiner Ehe. Machen wir ihn zum Zentrum unserer Gemeinde. Das ist der Schlüssel. Jesus im Zentrum haben. Dass wir diese persönliche Zeit mit ihm verbringen. Dass sein Wort unser Maßstab ist für unser Leben. Dass sein Heiliger Geist uns leiten darf. Vers 3 lernen wir weiter, wie sich das Volk lagern soll, um dieses Heiligtum herum. Und zwar die nach Osten, nach Sonnenaufgang hin lagernden, das ist die Abteilung des Lagers Juda, nach ihren Heeresverbänden geordnet. Und der Fürst der Söhne Judas, Nachschon, der Sohn Amminadabs und sein Heer und ihre Gemusterten, 74.600. Und die neben ihm lagernden, das ist der Stamm Issachar, und der Fürst der Söhne Issachars, Netanel, der Sohn Zuas, und sein Heer und dessen Gemusterte 54.400, der Stamm Sebulon und der Fürst der Söhne Sebulons, Eliab, der Sohn Helons, und sein Heer und dessen Gemusterte 57.400, alle Gemusterten vom Lager Juda, 186.400 nach ihren Heeresverbänden geordnet, sie sollen zuerst aufbrechen. Also was der Herr jetzt tut, wir haben das Heiligtum in der Mitte und dann auf jeder Seite des Heiligtums, das war so ein Rechteck, auf jeder der Seite des Heiligtums, also viermal drei Stämme, die auf jeder Seite gelagert haben. Und ein Stamm hatte immer die Oberaufsicht. Also hier haben wir gelesen über dieses größere Lager des Stammes Judas. Stamm Juda und zwei andere Stämme, die ihm zugeordnet waren. Also wieder Ordnung, die wir hier sehen. Im Osten war es der Stamm Juda. Und der Juda war der Innerste, innen beim Heiligtum. Und dann die anderen beiden, der Stamm Issachar und der Stamm Sebulon, dann daneben. Ich habe euch hier, die den Bibelüberblick mitgemacht haben, die kennen das schon, aber es hilft. Ich habe euch hier kopiert, wie die Lagerordnung ausgesehen hat. Und gleichzeitig haben wir hier gelesen, im Vers 9 sagt der Herr ihnen auch, wie sie aufbrechen sollen. Also auch die Marschordnung des Heeres organisiert der Herr hier. Also im Osten haben wir Juda und Issachar und Sebulon. Eigentlich sollte Juda zuerst stehen. Juda war der, der innen beim Heiligtum gelagert hat. Wir sehen innen das Heiligtum, die Leviten, die drumherum lagern. Vor dem Eingang des Heiligtums Richtung Osten waren Mose und die Söhne Aarons, das waren die Priester. Und dann viermal drei Stämme um das Heiligtum herum. Wir sehen hier die Abteilung des Lagers Ruben gegen Süden hin, nach ihren Heeresverbänden. Und den Ruben im Süden wird der Stamm Gad und der Stamm Simeon zugeordnet. Vers 16, alle Gemusterten vom Lager Rubens 151.450 nach ihren Heeresverbänden geordnet. Und sie sollen als Zweite aufbrechen. Und dann soll das Zelt der Begegnung aufbrechen, das Lager der Leviten in der Mitte der anderen Lager, wie sie lagern, so sollen sie aufbrechen, jeder an seiner Stelle nach ihren Abteilungen. Also Ordnung. Wir sehen das auch hier in der Marschordnung. Wir haben hier diese Stämme, die vorangehen. Und dann das Heiligtum. Dann haben wir nochmal Stämme, die dazwischen gehen. Und dann nochmal die Träger, die Leviten und dann Stämme hinten. Also ziemlich geordnet. So konnte das Volk Israel sicher voranziehen. Geordnetes Heer. Im Vers 18 sehen wir die Abteilung des Lagers Ephraim nach ihren Heeresverbänden geordnet nach Westen hin. Vers 24, alle Gemusterten vom Lager Ephraims, 108.100 nach ihren Heeresverbänden. Dem Ephraim wurde der Manasse und der Benjamin zugeordnet. Und sie sollen als Drittes aufbrechen. Vers 25, die Abteilung des Lagers Dan nach Norden hin. Und dem Dan wurde der Stamm Asser und der Stamm Naphtali zugeordnet. Vers 30, und sein Heer und ihre Gemusterten 53.400. Alle Gemusterten vom Lager Dan 157.600. Sie sollen zuletzt aufbrechen nach ihren Abteilungen. Vers 32, das sind die Gemusterten der Söhne Israel nach ihren Vaterhäusern. Alle Gemusterten der Lager nach ihren Heeresverbänden waren 603.550. Aber die Leviten wurden nicht unter die Söhne Israels gemustert, ganz wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Und die Söhne Israel taten nach allem, was der Herr dem Mose geboten hatte, so lagerten sie sich nach ihren Abteilungen und so brachen sie auf, jeder nach seinen Sippen bei seinem Vaterhaus. Da gibt's Ordnung und Disziplin im Lager Israels. Alle Stämme sind positioniert um die Gegenwart, Gottes herum. Ist wichtig, Gott war der Bezugspunkt. Der Herr sagt immer, vom Heiligtum im Süden oder im Osten sollen die und die lagern. Bezugspunkt waren nicht andere Menschen. Der Herr hat nicht gesagt, der Dan soll rechts von Ruben lagern. Nein, er geht immer vom Heiligtum aus. Und das ist wichtig. So soll es auch in unserem Leben sein, in unserer Gemeinschaft als Leib Christi. Der Herr ist der, der im Zentrum ist. Und er ist der, der uns praktisch an unsere Stelle stellt, der uns Gaben austeilt, der uns Positionen gibt. Er ist der Kommandant, der die Armee formiert. Und wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, dann werden wir gut funktionieren als Leib. Wenn nicht, wenn wir anfangen, aufeinander zu schauen und sagen, hey, warum kriegt er die Position und ich nicht? Oder warum hat sie die Gabe und ich nicht? Wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen, dann werden wir neidisch werden und eifersüchtig und wir werden murren und unzufrieden werden. Und das ist dann ein Desaster, wenn eine Gemeinschaft von Christen in so einem Zustand ist, wo sie dann kritisch sind und eifersüchtig und bitter und da entsteht dann Streit und Entzweiung und Spaltung. Nee, wir müssen auf den Herrn schauen und auf den Ruf, den er uns gegeben hat. Petrus musste das rausfinden in Johannes im Kapitel 21. Diese Stelle, wo Jesus den Jüngern, nachdem er auferstanden war, Frühstück bereitet hat, Petrus dreimal Gelegenheit gegeben hat, zu sagen, dass er ihn liebt, so wie er ihn dreimal verleugnet hat. Und dann spricht er zum Petrus, folge mir nach. Und in Vers 20 lesen wir, Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, den Johannes, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Und als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus sagt zu Petrus, folge mir nach. Und der sieht den Johannes und sagt, Herr, aber was ist mit diesem? Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Petrus, macht da keine Sorgen um deine anderen Geschwister. Du folg mir nach. Du schau nicht auf andere, schau auf Jesus. Schau auf mich. Und du erfüll den Ruf, den ich dir gegeben habe. Dasselbe gilt für uns. Schau nicht auf andere, schau auf Jesus. Er ist der Herr, er ist der Kommandant. Tu das, was er dir aufgetragen hat und sei zufrieden mit dem, was er dir gibt. Und folg diesem Ruf, den er dir gegeben hat, weil das ist wirklich das Beste für dich. Wenn wir wissen, wozu der Herr uns berufen hat und wenn wir drin ruhen, dann können wir glücklich und zufrieden sein. Und dann werden wir auch gut funktionieren als Leib Christi. Dann können wir uns sogar freuen, wenn der Herr andere Geschwister gebraucht. Kurz noch zum Abschluss. Warum hat der Herr diesen vier Stämmen die Leitung über je zwei andere übertragen? Also Juda und Ruben und Ephraim und Dan. Ist faszinierend, wenn wir uns das anschauen. Tradition, die jüdische Tradition überliefert uns die Standarten, also diese Flaggen, die diese einzelnen Stämme hatten. Und wenn wir uns die anschauen, ich habe es hier auch aufgeschrieben auf dem Zettel. Auf der Flagge von Juda war ein Löwe drauf. Ruben war ein Menschengesicht drauf. Ephraim ein Stier und Dan hat einen Adler. Woran erinnert uns das? Kommt euch das bekannt vor?
Auf ein Baruch oder Ezekiel?
Aha, an beides, genau. Ezekiel 1 oder Offenbarung Kapitel 4, da sehen wir die Herrlichkeit Gottes oder den Thron Gottes. Und wir sehen diese vier Engelwesen drumherum, diese Cherubim. Und von denen wird uns gesagt, dass die vier Gesichter hatten. Nämlich genau diese, die wir hier auf den Fahnen dieser Stämme Israel sehen. Ich lese euch vor aus der Offenbarung aus dem Kapitel 4, Verse 6 bis 8. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen gleich einem Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war, der ist und der kommt. Wie gesagt, Alte Testamente sind Bilder für geistliche Wahrheiten im Neuen Testament. Gott hat hier wirklich ein Bild gegeben von Gottes Thron im Himmel. Wir haben hier das Heiligtum im Zentrum und dann auf den vier Seiten ringsherum angeordnet, diese vier Fahnen, die wir um das Heiligtum wehen sehen. Wie diese Gesichter, diese vier Engelwesen, die um den Thron Gottes herum sind. Interessanterweise, wir sehen dasselbe auch in den Evangelien. Auch die Evangelien sind mit diesen vier unterschiedlichen Bildern bezeichnet worden. Weil es passt. Im Matthäus-Evangelium sehen wir Jesus als den König. Wer ist der König der Tiere? Das ist der Löwe. Jesus ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Markus zeigt uns Jesus als den Diener. Das Tier, was sie damals verwendet haben zum Pflügen und so weiter, war der Stier. Oder der Ochs. Lukas zeigt uns die Menschlichkeit Jesu. Lukas Evangelium wird oft als Symbol mit diesem Menschen oder der Evangelist Lukas dargestellt. Und Johannes, was zeigt uns Johannes? Johannes zeigt uns die Göttlichkeit Jesus. Diese Dinge sind geschrieben, dass ihr glaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Johannes schaut auch von einem gewissen Abstand auf das Leben Jesu zurück, so wie ein Adler aus der Vogelperspektive. Und sein Evangelium wird oft als Adler dargestellt, als Symbol. Interessant, wie alles zusammenpasst. Genauso, wenn du dein Leben um Jesus aufbaust und das, was er für dich getan hat, was wir in den Evangelien lesen können, dann wirst du gesegnet sein. Und dann wirst du zugerüstet sein zum Kampf, wie dieses Volk Israel zugerüstet war, in dieser Anordnung, die der Herr ihnen gegeben hat. Interessant, wenn wir das Ganze jetzt aus der Vogelperspektive anschauen, wie ihr es hier auf dem Zettel habt, dann sehen wir nicht nur, dass das Heiligtum im Zentrum war, dieser Thron Gottes, seine Herrschaft, wir können sagen, die Evangelien von Jesu im Zentrum, sondern wir sehen auch, wie das Volk hier gelagert hat, das war ein riesiges Kreuz. Das war, was der Prophet Bileam und die Feinde Israels gesehen haben, als sie von Osten, von diesem Berg hinunter gesehen haben, in die Ebene, auf das lagernde Volk. Haben ein Riesenkreuz gesehen mit dem Heiligtum Gottes in der Mitte. Wolkensäule darüber, Feuersäule. Und wir kennen die Geschichte, wir werden uns das noch anschauen hier in 4. Mose. Aber der Balak, der König von Moab, wollte, dass Bileam Israel verflucht. Aber als Bileam auf dieses Kreuz hinuntergesehen hat, auf dieses Lager im Kapitel 23, im Vers 7, da hob er seinen Spruch an und sprach: Aus Aram hat Balak mich herausgeführt, der König von Moab von den Bergen des Ostens. Komm, verfluche mir Jakob, ja, komm, verwünsche Israel. Vers 8, wie soll ich verfluchen, den Gott nicht verflucht, und wie verwünschen, den der Herr nicht verwünscht hat? Im Vers 20, siehe, zu segnen habe ich empfangen, und er hat gesegnet, und ich kann es nicht wenden. Er erblickt keine Ungerechtigkeit in Jakob und sieht kein Unrecht in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm, und Jubelgeschrei wie um einen König ist unter ihm. Wir sehen ein Riesenbild hier von dem, was Jesus 1500 Jahre später für uns getan hat. Römerbrief im Kapitel 8, im Vers 1, heißt es: Darum gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Riesenkreuz. Bileam konnte das Volk nicht verfluchen, als er auf dieses Kreuz gesehen hat, sondern durfte ihn nur segnen. Und der Vater segnet uns wegen dem, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Nicht, weil wir es verdienen. Wir können uns Gottes Segnungen nicht verdienen. Das ist falsche Theologie. Manchmal haben wir diese Vorstellung, ja, wenn wir brav stille Zeit halten und wenn wir gewisse Gebete sprechen und gewisse Dinge tun, dann muss der Herr uns segnen. Es hängt von uns ab. Nee, Gott segnet uns allein wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Hebräerbrief im Kapitel 4 heißt es: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Der Schlüssel, um von Gott gesegnet zu werden, ist einfach zu erwarten, dass Gott mich segnen wird. Nicht wegen mir, wegen dem, was ich bin oder wegen dem, was ich tue. Dann wäre es wieder Werksgerechtigkeit oder meine Werke, dann könnte ich mir es verdienen. Nee, einfach wegen dem, was Jesus getan hat und wer Jesus ist. Dass wir einfach sagen: Ich glaube, Jesus, dass du allen Segen für mich erkauft hast am Kreuz, und ich empfange das und ich erwarte, Gott, dass du mich segnest. Nicht wegen mir, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Es geht nicht um das, was wir tun, sondern um das, was Jesus schon getan hat. So ist es bei unserer Erlösung, so ist es auch bei dem Segen, den Gott uns jeden Tag geben will. Es ist das Kreuz, es ist die Gnade Gottes. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Römerbrief Kapitel 8 sagt uns: Was kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist? Und die Antwort ist natürlich nichts. Weil Jesus hat für all unsere Schuld bezahlt. In ihm werden wir nie wieder verflucht werden. In ihm kann der Vater uns nur segnen. Wenn wir Jesus im Zentrum unseres Lebens haben, uns in ihm lagern, ruhen in seinem Kreuz, dann kann uns niemand mehr verdammen. Und der Vater sieht auf uns herab und er sieht uns im Kreuz, er sieht uns in Jesus. Und er hat nichts anderes als Segen für uns. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für deine Liebe, für deine Gnade. Ich danke dir, Herr, dass wir heute hier sitzen dürfen und einfach erwarten dürfen, dass du uns segnest und liebst und beschenkst. Nicht, weil wir so gut sind oder so toll sind, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und ich danke dir, dass wir echt von da ruhen können und aus dieser Ruhe heraus dir dienen dürfen und dir nachfolgen dürfen, Herr. Wir danken dir für deine Gnade, Herr. Wir danken dir auch für dieses wunderbare Buch, für diese Bilder, die wir sehen im Alten Testament. Gott, wir sind begeistert von deinem Wort. Es ist so cool zu sehen, wie alles zusammenwirkt, wie alles prophetisch ist, alles hindeutet auf dich, Jesus, und auf das, was du für uns getan hast. Schon tausende Jahre vorher hast du über diese Dinge gesprochen. Und ich danke dir, Herr, dass wir deine Armee sein dürfen, dass du uns gebrauchen willst, Gott. Und ich danke dir, dass diese Wüstenzeiten in unserem Leben auch nur dazu dienen, weil du uns stärken willst und weil du uns disziplinierter machen willst und zurüsten willst, dass wir effektiver sein können für dich. Und ich bitte dich, Herr, dass wir solche sein dürfen, die leichter lernen als das Volk Israel. Dass wir solche sind, die uns dem hingeben, was du in unserem Leben tun willst und die Lande einnehmen für dich. Danke, Gott, dass wir deine Werkzeuge sein dürfen. Wir lieben dich, Herr, und wir beten dich an in Jesu Namen. Amen.